Ja? Der Protokollchef. Der Minister, ja, selbstverständlich.
Die Unvermeidlichen.
Das ist doch keine Wohlfühlkonferenz. Ich bin doch gar nicht da.
Von Katrin Röckler.
Ja, dann?
Gibt uns jemand mal ein Briefing, was los ist?
Gibt uns jemand mal ein Briefing, was
sagt
los ist?
Sagt uns jemand mal, was wir jemand mal. Weil wir steigen uns jetzt erst ein. Und das würde uns unheimlich helfen.
Das heißt, so ungebrieft können wir nicht arbeiten.
Da wissen wir gar nicht, wo wir ansetzen sollen.
Weiß jemand, wo die Leute vom Protokoll sind?
Das heißt, wo sind die Veranstalter?
Wer gibt uns jetzt die Datensticks mit dem Reden?
Die PowerPoint-Präsentationen.
Also, aber... Entschuldigen Sie? Wer gibt uns die Arbeitsmappen und welche Redner sind in welcher Reihenfolge? Weiß jemand, wo die Leute vom Protokoll sind?
Sind die Veranstalter?
Ich übersetze den Delegierten aus Paris. Ich habe keine Zeit, an einzelne Worte zu denken. Die Übersetzung muss laufen. Ich muss im Flow bleiben.
Übersetze den deutschen Arbeitgebervertreter.
Ich darf mich nicht wundern über das Wort meckern, das ich eben gesagt habe. Habe ich meckern gesagt? Wir sind jetzt aber schon bei dem Satzteil über den europäischen Fahrplan. Dieser Fahrplan muss jetzt ad hoc auf Deutsch aus meinem Mund kommen. Ad hoc. Und ja, er schafft das gerade noch.
Ich übersetze den deutschen Arbeitgebervertreter, den ich schon von anderen Konferenzen her kenne. Ich weiß, wie er spricht. Ich weiß, welche Positionen er einnehmen wird und welche Witze er macht. Das heißt, der Arbeitgebervertreter macht keine Witze. Der hält sich da ziemlich zurück.
Ja, immerhin versucht auch der französische Delegierte heute nicht witzig zu sein, wie das sonst seine Art ist. Er verliert sich auch nicht in blumigen Redewendungen wie sein spanisches Gegenüber.
Ja, selbstverständlich. Das ist doch keine Wohlfühlkonferenz. Ich bin doch gar nicht da.
Den mein Kollege übersetzt.
Der Arbeitgebervertreter sitzt oft in Arbeitsgruppen drin, wo beispielsweise jemand wie meine Frau ihn nicht vermuten würde. Der sitzt doch überall drin, habe ich ihr gestern erst erklärt. Auch bei der Klimakonferenz. Ich dachte nur NGOs und Regierungsvertreter.
Dies ist eine Wohlfühlkonferenz.
Eindeutig, eine Schönwetterkonferenz.
Man muss dazu sagen, meine Frau ist gerne erstaunt. Ich darf jetzt aber nicht über meine Frau nachdenken. Ich bin ja jetzt voll im Redefluss über die Vorwärtsrolle der Wirtschaft, die es einzunehmen gilt, die technologischen Möglichkeiten, den öffentlichen Bildungsauftrag.
Unterschiedliche Vertreter aus der Zivilgesellschaft, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Wissenschaftler und Fachkräfte, Vertreter aus der Politik sollen miteinander in ein lockeres Gespräch kommen.
Und? Kommen Sie?
Mein Arbeitgebervertreter durchaus.
Die Vorwärtsrolle der Wirtschaft kommt im Augenblick aber nicht ganz voran, weil ich noch auf das Verb warte, das im Deutschen immer ganz zum Schluss kommt. Im Englischen sitzt es aber vorne und erledigt immer gleich alles. Und ich muss dann mit Tricks arbeiten, habe ich mich geirrt.
Meine Chinesen sind noch gar nicht aufgetaucht, aber...
Die Chinesen sind doch nur da, wenn es um ihre wirtschaftlichen Interessen geht.
Die Chinesen werden schon kommen.
Aber worum es genau geht, würde ich zumindest gerne wissen.
Worum es geht?
Zukunft im eurasischen Raum?
Mhm.
Technologietransfer im bilateralen Handelsraum Eurozone-Russland, Eurozone-China?
Wir werden es schon herausfinden.
Wie? Schließlich soll am Ende etwas herauskommen. Na, Staatssekretäre, Referatsleiter, Arbeitsgruppenmenschen.
Ja.
Was wissen wir, wer hier kommt? Schließlich haben wir kaum Unterlagen bekommen. Das heißt, so gut wie gar keine.
Wird übersprungen. Die Arbeitsebene braucht keine Dolmetscher, die findet auf Englisch statt.
Dies ist eine Wohlfühlkonferenz. Der Finanzkrisengipfel und die Klimakonferenz sind nebenan im Trakt Potsdam und im Trakt Schinkel.
Dies ist keine Wohlfühlkonferenz. Auch wenn das hier ein Hotel ist. Angeblich das größte Konferenzhotel Deutschlands.
Mein Name ist ein bisschen wahnsinnig.
Ja, dann.
Ah, Mr. Yuan Zhenghua und Mr. Ku Dongsheng. No, I think they didn't yet. Yes, I will. You are welcome.
Meine beiden Delegierten sind noch gar nicht erschienen.
Der Minister? Was
nicht. Mr. Yuan Zhenghua und Mr. Ku Dongsheng are kindly requested to come to the information desk in Traxing.
Meine beiden Delegierten sind noch gar nicht erschienen. Und da sonst niemand im Saal Chinesisch spricht, sitze ich in einer chinesischen Stille. Das hat nichts zu bedeuten. Es ist noch morgens. Aber ich weiß, dass hier alle wieder denken, typisch, die Chinesen. So wie damals in Kopenhagen, wo sie einfach verschwunden sind. In ihrem Hotelzimmer hinein verschwunden.
Dies ist keine Wohlfühlkonferenz. Aber das werden Sie schon merken, wenn ich erstmal hier auftauche. Noch bin ich ja gar nicht da. Noch hänge ich in einer Warteschlaufe. Zwar nicht der, in der ich normalerweise hänge, wenn ich dem deutschen Minister hinterher bin, falls er mich braucht, bei seinen Hinterzimmerverhandlungen. Oder der Kanzlerin für ihr spanisches Gegenüber in EU-Fragen. Ihr argentinisches, ihr mexikanisches Gegenüber bei G20-Gipfeln.
Der hat ja nichts verloren.
Noch nicht.
Noch nicht.
Sie verstehen nichts von den chinesischen Hierarchien. Also wie die Möglichkeiten der Delegierten von ihren Befugnissen abhängen. Und Sie sehen auch nicht, dass es mittlerweile eine verständliche Arroganz der Chinesen gibt.
Früher oder später kommen wir an der Ministerebene nicht vorbei, so wie sich das anlässt. Und letztendlich dann auch nicht an mir.
Wir sollten nur mal unsere Häuser ansehen, was sich darin befindet. Beinahe alles ist made in China. Die Textilien, die Elektronik, die Autoersatzteile, die Spielsachen, die Büroartikel, alles.
Typisch die Chinesen, wie damals in Kopenhagen.
Die sind wieder nicht da.
Auch mein Kabinenkollege ist noch nicht erschienen, was ungewöhnlich ist. Ich versuche mal, den Saal zu überblicken, ob da noch jemand ist, der Mandarin spricht.
Ist jemand im Saal zu entdecken, der Mandarin spricht?
Man sieht die Hälfte nicht.
Das haben Sie hier architektonisch wieder einmal 1A
gelöst. Total unbrauchbar sind die Kabinen für uns
hier. Tiefstes Kabinenmittelalter, die Raumtemperatur ist nicht zu regeln.
Wieder nur ein Ventilator statt einer Klimaanlage.
Kein Haken für die Mäntel.
Die Tische haben kein unteres Fach, keine Ablagen.
Getönte Fensterscheiben, sodass man einen Augenschaden bekommt.
Keine Monitore für die Redner.
Was das Mindeste wäre.
Das Mindeste.
Schlechte Luft.
Ja, schlechte Luft.
Aber warum die in einem Hotel überhaupt fest eingebaute Kabinen haben?
Deutschlands größtes Konferenzhotel rechnet mit ständigem Kabinenbetrieb.
Gleich gebe ich an meinen Kollegen ab, der eingesprungen ist für meinen eigentlichen Kabinenkollegen. Gleich geht es nach draußen. Ich bin ja hier als Frischluftfreak bekannt.
Ach, ob ich vielleicht jetzt aber Kaffeepause.
Ja, Kaffeepause.
Kaffeepause.
Kaffeepause. Ja,
sogar schon die Zwillinge gesehen.
Gleich vor der französischen Kabine treffe ich die Russin und wir sagen beide, hier ist eine Menge los. Wer hier alles aus der Dolmetschwelt auftaucht...
Und ich sage der Französin, stell dir vor, ich habe sogar schon die Zwillinge gesehen.
Ich habe sogar schon die Zwillinge gesehen.
Die Zwillinge, das gibt's doch gar nicht. Die sind doch bei der Dolmetschprüfung durchgefallen.
Sagt dann die Französin zu mir und ich setze hinzu, keine Ahnung, wer die bucht, die müssen hier wirklich verzweifelt sein.
Die müssen hier wirklich verzweifelt sein.
Bei den zig Parallelkonferenzen im Moment kein Wunder. So viele Konferenzen waren in einer Woche...
Sonderkonferenzen, Notkonferenzen, schnell entstandene Zwischengipfel, dringliche Arbeitssitzungen, Nachfolgekonferenzen.
Die Finanzkrisenkonferenz, die Atomendlagerkonferenz.
Die erneuerbaren Energien.
Die Migrationskonferenz, Klimawandel, Transitfrage, Defizitkonferenz.
Die Sicherheitskonferenz, noch eine Sicherheitskonferenz.
Eine Bildungsnotstandskonferenz.
Eine weitere.
Eine, bei der man nicht weiß, was sie soll.
Eine Konferenz zum Einsatz
Einsatz von Polizei, Hubschraubern.
Eine Borderline-Konferenz.
Eine Sitzung des deutsch-belarussischen Lenkungsausschusses.
Eine Konferenz zum bilateralen Rahmenabkommen mit...
Trotzdem mit der Krusitschka möchte ich nicht in der Kabine sitzen.
Um Gottes Willen, die Krusitschka ist
da. Das letzte Mal hat sie Vokabeln aus einer Fachzeitschrift rausgeschrieben, während ich neben ihr in der Kabine einen Hustenanfall bekam. Die gab vor, gar nicht zu bemerken, dass ich Hilfe brauche.
Erzählt mir die Russin und ich sage... Ich bin mit der mal nach Zürich geflogen. Das reichte.
Der ist mir der Merkel lieber. Der erzählt wenigstens nur Witze.
Und? Muss man lachen?
Oder er macht so blöde Wetten wie, wer bringt zuerst das Wort Kamel unter oder sowas.
Nach der Sitzung kommt dann irgend so ein arabischer Teilnehmer, der sich nach dem Kamel erkundigt.
Sagt die Französin. Plötzlich stößt die Chinesin auf uns zu, dieser Neuzugang, und fragt.
Weiß jemand, wo es Kaffee gibt?
Die beiden deuten in eine Richtung. So, als wollten sie mich gleich wieder loswerden. Die kennen sich schon lange. Ich bin hier neu. Danach weiß ich, worüber sie reden.
Ach was.
Aber ja.
Haben sie dir vorher auch nichts gegeben? Mir lagen diesmal überhaupt keine Unterlagen vor.
Der Kabinenchef hat niemandem was geben können.
Wer ist überhaupt heute Kabinenchef?
Was, das weißt du nicht?
Er. Ja. Ach, Missigbauer, ja, ja. Ich konnte zur Vorbereitung nur allgemeine Berichte lesen, die Zeitung eben.
Die totale Geheimhaltungspanik. Wieder einmal.
Plus Nachlässigkeit. Das typische Organisationschaos.
Aber da bin ich schon weitergegangen zum Kaffeeautomaten, wo ich den Engländer und den Franzosen treffe, die sich über eine Figur unterhalten, die ich noch nicht kenne. Den Konferenzstörer.
Aber doch nicht der Ölminister.
Ach, du meinst den Saudi.
Wen?
Den Konferenzstörer.
Den Konferenzstörer, wiederholt der Engländer nochmal.
Den Konferenzstörer, den üblichen Gast aus den Arabischen Emiraten. Wer übersetzt den eigentlich?
Wen?
Den Saudi. Oh. Ja, den Querschießer aus dem Ölministerium.
Was hat der eigentlich hier zu suchen?
Er wird alles lahmlegen,
sagt der Engländer, und ich verstehe nur Bahnhof. Immerhin lästert er nicht über die Chinesen. Ich könnte jetzt Geschichten erzählen davon, dass in unseren Häusern längst alles chinesisch sei.
Der macht das seit über 20 Jahren.
Schaut hin, jetzt verschwindet er im Arbeitszimmer der Briten.
Es gibt jetzt hier ein Arbeitszimmer der Briten?
Sagt der Franzose und lacht mich an. Ich bin aber schon wieder mit meinem Kaffee zurückgegangen in meine Kabine und finde noch immer nicht meinen Kollegen vor. Ich versuche, ihn anzurufen. Er geht nicht ran, sein Handy ist tot.
Ist es soweit?
Nehmen Regeln zu einer ersten Folien ein. Beginnt die Zielstrebige Suche nach einem Minimalkonsens. Und wir wissen bereits, ist es wieder soweit? Erinnert man an die Zeit?
Die Abkommen von Glenn Eagles und Pittsburgh, die UN-Charta für Nachhaltiges Wirtschaften, Handlungsaufruf sich kaum ausgesprochen.
Im Leben verlaufen.
Ich höre meinem Kabinenkollegen zu, wie er den deutschen Delegierten übersetzt. Er macht das ganz elegant. Ich habe Bammel, nicht ganz so in Form zu sein, wie er das ist. Ich bin heute auch zu nervös.
Jedenfalls
die Zeit der Aktion ist gekommen. Sagt mein Kollege neben mir,
wir müssen handeln, wir müssen eine Lösung finden.
Schließlich geht es um unser aller Zukunft.
Auch mein russischer Kollege sagt, dass die Zeit der Aktion gekommen ist.
Man muss handeln.
Handlungsaufrufe von allen Seiten.
Wir dürfen nicht in Absichtserklärungen stecken bleiben,
ist aus allen Kollegenmündern zu hören.
Einige sagen schon,
man solle jetzt alle Ideologien beiseite stellen
und an einem Strang ziehen.
Es reicht nicht, immer nur die Defizite
es reiche nicht aus zu sagen, immer nur die Defizite senken.
Wir müssen an innovative Technologien denken.
Wir müssen an den Staatshaushalt denken, den jeweiligen.
Wir müssen an den Handel denken.
Wir müssen ans Außenhandelsdefizit denken.
An die zum Stillstand gekommenen Finanzflüsse.
Es tut sich schon wieder nichts mehr an den Banken. Es tut sich schon wieder nichts mehr an den Börsen.
Sie sollten nicht vergessen. Es tut sich schon wieder nicht.
Ich höre meinem Kabinenkollegen zu, wie er jetzt den deutschen Delegierten übersetzt. Er macht das ganz elegant.
Wie mein russischer Kabinenkollege spricht, kenne ich schon in- und auswendig. Ich merke instinktiv, wann er Hilfe benötigt. Also wenn ich ihm was aufschreiben soll oder eine Vokabel heraussuchen.
Wir helfen einander?
Wir helfen einander.
Ich höre meinem Kabinenkollegen ungern zu. Ich mochte es von Anfang an nicht, was der Einspringer hier macht. Gut, die übertriebenen Gesten sieht niemand.
Das ist sicher so einer, der vergisst, sein Handy auszuschalten, der neben einem den Anrufbeantworter abhört, sodass man es im ganzen Saal hört.
Woher der Spanier das wissen will, der ist doch nicht da.
Doch, jetzt bin ich da. Jetzt ist ja Ministerebene.
Was? Schon Ministerebene?
Es ist Zeit für die Ministerebene.
Zeit für die Ministerebene.
Hinterher, falls er mich braucht. Ihr Freiberufler habt ja keine Ahnung. Ich habe das schon so oft gemacht, kenne meine Pappenheimer. Genauso wie ich die Garderobe des Ministers in- und auswendig kenne. Die graue Krawatte, die rosa Krawatte, die gestreifte Krawatte.
Aber heute machen wir das.
Heute spricht die gestreifte Krawatte die Grußworte mit aus, bei denen er sich schon nicht ganz an die Vorlage hält. Aber die Abweichungen sind mir ebenfalls bekannt.
Ich höre meinen Kollegen zu und bin erstaunt, wie schnell er spricht.
Alleine Kopfschmerzen bekommt von den Bügelkopfhörern. Deswegen hat er normalerweise seine eigenen dabei.
Wie er zusammenschiebt, was nicht zusammengehört. Wie er die Bankenabgabe mit der Emissionsabgabe vermischt. Aber der Satz ist noch nicht zu Ende. Der Minister kann ich aufhören und schachtelt Nebensatz in Nebensatz, baut ein Satz.
Auch bei mir
baut ein Satz
ist der Wurm drinnen.
Drin. Ausgang ungewiss,
ich erkenne sozusagen meinen Minister nicht wieder und höre statt der Ministerrede meine Kollegen reden. Ich kann mich nicht konzentrieren.
Was ist in der spanischen Kabine los?
Schluss jetzt. Der Minister hat aufgehört und ich muss ihm hinterher, bin ich mir sicher. Jetzt kommt hier gleich eine Schlüsselrolle zu.
Ich muss hier mal korrigieren, und zwar was diesen Begriff
betrifft. Ja, man muss hier aber auch aufpassen mit Begriffen wie Stresstest, Halbierungswut, Ankurbelungsfuror.
Generationengerechtigkeit.
Es sind ja immer neue Vokabeln unterwegs, für die es keine adäquaten Übersetzungen gibt.
Fachvokabeln?
Ich kann Ihnen das gerne aufschreiben.
Danke, ich glaube nicht, dass ich das jetzt...
Aber trotzdem muss man sich einigen.
Stopp! Ich warte auf den Wink des Protokollmenschen. Ich warte hier auf den Start des Hinterzimmergesprächs und nicht Sie.
Und wir alle warten auf die Beendigung des Hinterzimmergespräches.
Gott sei Dank kommt endlich mein Kabinenkollege aus der Kabine. Er sieht blass aus.
Das war hart.
Immerhin, die Leute vom Protokoll lassen sich auch einmal blicken.
Kürzlich habe ich per Zufall gelesen, wie wir und die Sicherheitsleute vom Protokoll genannt werden.
Mein Kabinenkollege wirkt total erschöpft. Ich sage ihm was Aufmunterndes.
Die Unvermeidlichen.
Ach nein. Ach nein.
Aber ja.
Dann schweigen wir wieder.
Und merken wir uns, die Konventionen des Schweigens fehlen.
Wenn ich schweigen will, tue ich so, als ob ich telefonieren müsste.
Ich sage, ich muss einmal Frischluft schnappen.
Also ich verschwinde mal im Nebenraum.
Also ich gehe mal in die frische Luft.
Nicht lange, dann kommt der spanische Kollege raus und liefert wieder einmal seinen Nichtbericht über das Geschehen im Hinterzimmer. Er beginnt mit allgemeinen Phrasen, während ihm die Eitelkeit aus allen Poren spritzt.
Was ist das jetzt? Bin ich wieder draußen? Die Minister gehen wieder auseinander. Mir scheint, sie sind zu keiner wirklichen Einigung gekommen. Obwohl ich sonst immer alles mitbekomme. Aber es war ein derart abruptes Gesprächsende. Für mich nicht nachvollziehbar.
Ich kann mich ihm nicht entziehen. Wir kennen uns schließlich vom Studium her. Und jetzt mache ich bei NGOlern und Kulturmenschen rum, während er mit den Ministern und Staatschefs unterwegs ist.
Nur ein paar Sätze. Und dann sage ich ihr, ich muss weiter.
Mir scheint, Sie sind zu keiner Einigung gekommen.
Um mir seinen Sermon nicht anhören zu müssen, rede ich los. Ich sage ihm, dass die Konferenz einen sehr staatstragenden Charakter bekommen hat. Sie haben uns ja nicht einmal unsere Multimedia-Handys gelassen, weil wir sonst Aufnahmen machen können.
Ich bekomme ja sonst alles mit. Irgendwelche
Er winkt ab. Irgendwelche Tonbänder werden dem Spiegel doch immer zugespielt. Ich sage ihm, in Kopenhagen waren die Dänen sehr lax mit den Sicherheitsbestimmungen. Er sagt mir, von mir hat noch
keiner. Von mir hat noch keiner was erfahren. Wir im Ministerium sind auf äußerste Diskretion bedacht. Das ist die Kultur unseres Sprachendienstes.
Ja, ja.
Also, ich muss weiter.
Ich frage mich die ganze Zeit, warum haben sie die stumme Kabine eingerichtet? Für wen? Das heißt, die Person da drin sieht überhaupt nicht nach studentischem Nachwuchs aus, dem man einmal die Möglichkeit geben möchte, via stumm geschalteter Kabine zu üben. Da sitzt ja ein älteres Semester drin und er wurde uns auch gar nicht vorgestellt. Ich sehe aus meiner chinesischen Stille hinaus in den sogenannten Plenarsaal, der für ein Hotel unglaublich groß ist.
Hallo, hallo. Das Gespenstische bleibt außen vor.
Man könnte meinen, wir sitzen in einem Kongresscenter. Oder in einem Ministerium.
Ja, bitte. Und?
Ich sehe zu den anderen Kabinen, aber meine Blicke landen immer wieder bei der stummen Kabine ganz rechts, in der dieser Typ sitzt. Ganz angezogen, mit seinen Beobachteraugen. Er hat seine Kopfhörer an. Er lauscht.
Hallo, Konferenzen sind nicht gespenstisch.
Er scheint uns zu überwachen. Ich meine, was denken die von uns?
Gespenstisch ist vielleicht ein Staatsempfang in Mali, wo es unerwartet um ein Führungsopfer geht.
Ich starre in seine Kabine und er starrt plötzlich zurück, direkt zu mir.
Oder eine Beerdigung in Überlingen.
Ich erschrecke und ich muss an gestern Abend denken, als mich so ein Typ in der Bar gelöchert hat. Zuerst dachte ich, das ist ein Privatgespräch, aber dann erkannte ich, oh weia, dass er darauf aus war, mich zu löchern.
Anfängerfehler.
Der war wirklich darauf aus, mich zu löchern. Und jetzt weiß ich nicht.
Kann eine
berufliche Laufbahn
kosten.
Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich was gesagt habe oder ob nicht.
Vorsicht.
Ich werde irgendwas gesagt haben, was man als Indiskretion verstehen könnte. Die drehen immer was draus. Man kann sich gar nicht genug im Griff haben.
Diskretion ist oberstes Gesetz.
Ich weiß. Wir dürfen ja nicht einmal sagen, dass wir Geheimnisträger sind.
Und raus.
Aber dass man überwacht wird, halte ich für ein Gerücht.
Aber stell dir vor, wenn die Chinesin tatsächlich etwas dem Pressemenschen gesagt haben soll.
Sowas spricht sich rum.
Und raus.
Raus.
Sag ich, na klar, wenn der brüllt, musst du auch brüllen.
Letztens hat einer zu mir gesagt, ich müsse den Vernehmungsdruck übertragen. Und das war das letzte Mal, dass ich für die Polizei gearbeitet habe.
Du arbeitest für die Polizei?
Na klar, bei meiner Sprachkombination, was bleibt mir da übrig, russisch-bulgarisch?
Aber du kannst doch nicht so leise weitersprechen, wenn die sich da anschreien.
Meine Aufgabe ist es nicht zu schauspielern, sondern das Kommunikationsziel weiterzugeben.
diesmal könnte es für dich anders ausgehen.
Schrecklich erregtes Klima.
Man denkt sich, meine Güte, heben die sich keine Eskalationsstufen mehr auf? Verpulvern die gleich alles?
Man hat sich doch im Vorfeld aufeinander zubewegt.
Aber zugeben muss man es schon. Es war dein Brite, der den Stein ins Rollen gebracht hat mit seiner Blockadehaltung.
Was heißt hier mein Brite? Dein Franzose hat hier doch den Rückzieher gemacht.
Mal ganz abgesehen von den Beleidigungen des Chinesen.
Im Vorfeld.
Der ist doch gar nicht aufgekreuzt. Mhm. Die chinesische Delegation ist überhaupt nicht aufgetaucht.
Bitte?
Bitte?
Na, es ist niemand hier erschienen.
Was macht sie noch hier?
Sie hat sich indiskret verhalten.
Es gibt keine Chinesen.
Alles läuft auf eine Nachtsitzung hinaus.
Wie? Davon war ja noch gar nicht die Rede.
Und niemand, der uns ablösen
niemand,
wird?
Niemand, der uns ablösen wird.
Es kommt
wird.
Zu keinem Abschlusspapier,
es
sage ich jetzt
kommt
einmal.
Zu keinem Abschlusspapier?
Sie sind aber Optimisten.
Der totale Konferenzmisserfolg.
Sie werden uns noch alle mit der Bahre raustragen.
Ich komme mir vor, wie bei Ahmadinejad mit seinen 5 Stunden reden.
War das nicht Gaddafi bei der UNO?
Filibustering. Wer kann am längsten...
Das dürfen die doch nicht mehr. Die Redezeiten sind doch begrenzt.
Wir haben doch unsere Vertragsbedingungen.
Und siehst du jemanden, der uns ablöst?
Und was sagt unser lieber Kabinenchef?
Ich habe schon mehrfach bei der Agentur angerufen. Immer hieß es, es kommt gleich jemand.
Ah, kommt jetzt der Moment, in dem wir nur noch mit Joggern verglichen werden können? Wo wir die Schmerzgrenze der Jogger zu spüren beginnen. Das heißt... Wir stolpern einmal, noch einmal und dann reißt es uns rein und dann beherrschen die Schmerzen alles.
Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss.
Ist es soweit?
Nehmen Reden zu einem ersten Folien ein. Beginnt die Zielsuche nach einem Minimalkonsens?
Moment, das hatten wir schon.
Das ist eine Wiederholung.
Und wir wissen bereits, den gibt es nicht.
Den gibt es nicht.
Ist es wieder soweit?
Also mir reicht es jetzt.
Hier geblieben.
Weitermachen.
Bis zum Schluss.
Nein, wir machen gar nichts bis zum Schluss.
Genau.
Wir sind auf Ministerebene und da bleibe ich felsenfest.
Ich pfeife auf die Ministerebene.
Genau, außerdem übersetze ich den Arbeitgebervertreter.
Also, ich übersetze den Sozialdemokraten und denke...
Wir sind auf Ministerebene, da gibt es keine Sozialdemokraten mehr, schon lange nicht mehr.
Die Christdemokraten sind da besser?
Auf Ministerebene gibt es keine Sozialdemokraten und Christdemokraten mehr. Also für mich ist das sowieso unwesentlich. Im persönlichen Umgang mit Ministern spielt das Parteibuch keine Rolle. Ich habe mich noch mit jedem Minister gut verstanden. Ich habe mit jedem Chef und jeder Chefin noch ein gutes Einvernehmen.
Kommen Sie mal von Ihrer Ministerebene runter.
Da wird doch nur noch mal diplomatisch durchgeschmuggelt, was Lobbyinteressen an politischer Vorarbeit verhindert haben.
Und ich gebe hier zu bedenken, ein Dolmetscher sollte nicht das politische Statement seines Kunden kommentieren.
Ach, halten Sie doch die Klappe.
Sie bringen hier alles durcheinander.
Wir bringen nichts durcheinander, wir streiken.
Genau, wir sollten streiken.
Dolmetscher streiken nicht.
Während nebenan die Klimakonferenz kippt, die Umweltministerkonferenz kippt, aber mich fragt ja keiner.
Genau, dich fragt keiner.
Ich übersetze den deutschen Sozialdemokraten, der jetzt zu singen beginnt. Als Beispiel, ein Lied hat er gesagt.
Bitte?
Ich übersetze den französischen Minister, wie er klein beigibt. Ihn erschreckt die Landschaft da draußen, die Stadtlandschaft, die zerfahrende, zerfallende.
Ich halte endlich eine chinesische Rede, die es an Eindeutigkeiten nicht fehlen lässt.
Sie machen doch mit. Aber sie macht nicht mehr mit.
Manno.
Und der deutsche Vertreter schämt sich. Er hockt sich vor das Podium und vergräbt sein Gesicht in den Händen.
Der französische Vertreter kommt, hockt sich neben ihn hin und tröstet ihn.
Gemeinsam singen sie ein Lied.
Wir machen das, wir führen eine Vermögenssteuer wieder ein. Wir heben jetzt die Spitzensteuersätze an. Wir führen das, wir machen. hören, dass...
Schnauze!
Sie singen, wir machen das, wir führen eine Vermögenssteuer wieder ein, wir heben jetzt die Spitzensteuersätze an.
Wir machen
singt der
das,
Deutsche.
Wir machen das, wir führen eine Transaktionssteuer ein und Grundeinkommen für alle.
Singt der Engländer und der Russe.
Einigen uns auf eine drastische Reduktion der Treibhausgase. Wir setzen jetzt wirklich auf Nachhaltigkeit.
Das, wir schaffen das. Ein freier Zugang zu den lebensnotwendigen Ressourcen für alle.
Singen Sie alle.
Sie alle.
Ich sage, ich habe den Verdacht, dass der Sprecher dringend einen Notarzt bräuchte. Und niemand reagiert. Der Moderator ist einzig daran interessiert, seinen Konferenzplan einzuhalten. Das Publikum reagiert auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Sie dieses Atmen des Sprechers nicht hören. Sie hören ja nur mich. Atmen. Sie hören nicht, wie komisch seine Atemgeräusche klingen. Sie sehen auch nicht am Videoscreen sein aschfahles Gesicht, sondern nehmen ihn nur als eine relativ kleine Figur am Kopfende des Saales wahr.
Ich höre jetzt auf zu dolmetschen, damit sich jemand um den Redner kümmern kann.
Der Gesprächsleiter blickt verärgert zu mir hoch und winkt ab. Der Redner spricht jetzt mittlerweile ganz komisch. Er beginnt immer langsamer zu artikulieren. Wahrscheinlich denken die, er weiß nicht weiter. Dazu macht er so eine komische Bewegung. Endlich beugt sich der Gesprächsleiter zu ihm. Der Redner macht eine abwehrende Bemerkung wie ein Betrunkener, der nicht erwischt werden will. Ich sage jetzt zum dritten Mal, dass ich aufhören würde, obwohl
ich... Also ich höre jetzt auf zu dolmetschen, damit sich jemand um den Redner kümmern kann.
Und dann verschwindet er hinterm Pult.
Also ich höre dann jetzt auf zu dolmetschen.
Der Gesprächsleiter, der sich inzwischen wieder auf seinen Platz gesetzt hat, entschuldigt sich für den Zwischenfall und kündigt einfach den nächsten Redner an. Ich überlege, wo die Sanitäter bleiben. Irgendwann springe ich auf, weil ich denke, schließlich braucht mich der Redner beim Notarzt. Er spricht ja kein Deutsch. Ich blicke zu meinem Kollegen, er drückt kurz auf die Räuspertaste. Ist was?
Was? Ist was?
Das kann doch nicht sein. Man wird ihm doch beim Notarzt helfen müssen.
Nee. Du, mach mal eine Pause.
Er sieht mich erstaunt an und sagt, mach mal eine Pause. Nimmt den Finger von der Räuspertaste und legt los.
Marie-Claire macht mir Sorgen.
Eine Kollegin aus der spanischen Kabine hat mir erzählt, wie am Vormittag eine Rednerin am Pult zusammengebrochen ist und anscheinend sofort tot war. Multiorganversagen. Und dann sei sie plötzlich am Nachmittag wieder aufgetaucht. Das wäre nichts gewesen.
Aber was weiß man schon, wie viel Lebendigkeit in den Leuten noch drinsteckt, die man übersetzt. Sprechen über SOFIN und BaFin, über Basel 2 Plus und Basel 3.
Vielleicht sind wir auf einer Konferenz der Toten gelandet und haben es nicht mitgekriegt.
Ja, es sind alles Tote, die sich durch unsere Stimmen durchbewegen.
Ich gehe hinaus und sehe den spanischen Kollegen, wie er verzweifelt Ausschau hält nach dem Protokollmenschen. Ich bin raus. aus dem Geschäft. Zumindest die Kollegen haben das durchblicken lassen. Nur finde ich jetzt den Ausgang nicht.
Hallo? Wo geht's? Würden Sie mir...
Schon wieder die junge chinesische Kollegin. Was macht sie noch hier?
Wo geht's denn jetzt um?
Sie hat keine Ahnung. Das heißt, sie will nicht verstehen. Wer wird jemanden beschäftigen, der Presse gegenüber was ausgeplaudert hat? Ah, sie möchte jetzt doch verschwinden. Endlich.
Welcher Ausgang?
Ich sage ihr, dass ich leider keine Zeit habe. Aber sie versteht nicht.
Der Spanier und seine Nähe zur Macht. Bin ich froh, unabhängig zu sein. Ich kann ihr gehen.
Die ist jetzt draußen.
Unwissenheit schützt nicht.
Kommt die Russin zu mir und erzählt mir was von Demonstranten, all die Demonstranten reingelassen hat, fragt sie.
Stimmt gar nicht.
Auch mir hat sie was von Verkleideten erzählt, die jetzt überall auftauchen.
Also sowas. Ich sage denen, sie halten zwar keine Transparente hoch und verdecken uns die Sicht, aber sie schreien etwas, was wir hier oben nicht verstehen können, weil es nicht über die Mikroanlage geht. Ich sage ihnen durchs Mikro, man soll den Rednern im Publikum ein Mikro geben, sonst kann ich es nicht übersetzen. Aber man reagiert einfach nicht auf mich.
Sagt die Russin. Angeblich hätten sie genug zu tun.
Ich finde das Demonstrantenproblem nicht so schlimm. Sowas legt sich doch gleich wieder.
Hat die Russin sich auch gedacht, bevor sie verschwunden ist.
Bitte?
Als plötzlich alle Sicherheitsleute auf sie zukamen.
Ich bin gar nicht verschwunden.
Hat sie Schiss gekriegt?
Hab ich gar nicht.
Genau wie Marie-Claire.
Was? Marie-Claire steht doch da.
In den Kabinen sitzen jetzt merkwürdige Typen.
Unsere Ablöse?
Ich fürchte nicht. Die von den anderen.
Ist unsere Arbeit beendet? Kann uns das einer sagen?
Wir haben doch auf.
Aber es geht weiter. Also die Sprache,
die Sprache geht weiter.
Machen einfach weiter.
Nächste Konferenz.
Man erwartet uns in der Hauptstadt oder Brüssel?
Man erwartet uns in Brüssel.
Mit dem Flieger
dorthin.
Rauskam man nach so einer Sache, bin ich immer noch dabei zu übersetzen. Ich kann da gar nicht abschalten. Selbst jetzt, wo ich draußen bin. Auf der Chaussee zurücklaufe Richtung Zentrum, übersetze ich alles.
Ja.
Ich kann es nicht abschalten.
Ja, Straßenschilder, Werbeplakate.
Ich auch.
Aber merke ich oft nicht, dass ich in die falsche Richtung laufe.
Wenn hier endlich mal Straßenschilder kämen oder...
Stimmt, nichts da. Nur Glasscherben und Müll. Eine Busstation habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Dieser Stadtteil hier, scheint runtergekommen.
Ja, verlottert. Die Straßen haben Schlaglöcher. Unglaublich.
War das eben ein Militärfahrzeug?
Nein, Stadtreinigung.
Irgendwas haben die jedenfalls weggemacht. Reste einer...
Hinten steht ein ausgebranntes Auto.
Hast du den Miesigbauer noch?
Nein. Er macht wohl weiter wie mein Kollege. Haben wir wohl so einen Extra-Deal.
Ehrlich gesagt, bin ich über den gestolpert. Kein schöner Anblick. Kein schöner Anblick. Sag mal, glaubst du, wir sind hier richtig?
Warum hat man mir nicht
Bescheid gegeben. Ich stehe im Gang und sehe diese Gestalten an mir vorüberziehen. Vermummte. Sowas ist hier eigentlich nicht erlaubt.
Wie sind die reingekommen? Wenn es selbst die Presse nicht schafft.
Sie tragen aber keine Transparente und Schilder, die bekannt geben, was sie wollen. Meine Minister habe ich wohl auf ewig verloren. Im Getümmel. Die ignorieren mich. Ich bin ja nur der Dolmetscher, also nicht ernst zu nehmen. Die Wagenkolonne des Ministeriums wird schon abgefahren sein. Sie werden mich einfach hinten gelassen haben, als sie die Vermummten gesehen haben.
Aber warum hat man mir nicht Bescheid gegeben?
Der Protokollmensch wird mit den Achseln gezuckt haben. Business as usual. Bei Reisen in Krisengebiete sind es ja schließlich auch immer wir, die keine schusssicheren Westen bekommen. Und die man in kein kugelsicheres Auto setzt, weil man vergessen hat, uns zu platzieren.
Das ist eben so.
Das ist eben so. Das Ende der Nahrungskette im Ministerium, das sind wir.
Da steht noch der Spanier, als würde er warten.
Ich sehe den Spanier nicht.
Da, gleich neben der Chinesin. Sie sprechen aber nicht miteinander, sondern...
Die ganze politische Klasse hat sich doch längst verabschiedet.
Aber es ist, als wäre ich nicht zu hören, als würde keiner mich wahrnehmen. Wer weiß, wozu diese Gestalten fähig sind. Wütend sehen sie jedenfalls nicht aus, eher dumpf. Habe ich schon erzählt, dass ich bald in Pension gehen werde? Aber über Pensionen denkt hier keiner mehr nach. Was passiert jetzt? Jetzt kommt eine Type auf mich zu. Das Gesicht ist beinahe vollständig verdeckt von Fransen. Er hebt seine Hand.
Sorry, Interpreter.
Doch, das scheint ihn nicht zu interessieren. In der Hand hat er ein merkwürdiges Werkzeug. Das sind doch keine...
Der Spanier nimmt Arbeitsunterlagen entgegen, die ihm irgendein Protokoll gibt.
Er wird jetzt gleich in seine Wagenkolonne steigen und ins Hotel zurückfahren.
Und wir müssen hier warten.
Lassen Sie mich los! Loslassen! Aufhören! Hilfe! Hilfe!
Ich sage, er soll aufhören. Ich schreie um Hilfe.
Der Spanier wird raus, eskortiert, trifft auf sein Team.
Als Dienst fertig mit...
Hilfe!
Mit drei Chinesen.
Sind Ihre Delegierten doch noch gekommen?
Vermutlich. Und daneben steht Ihr Kabinenkollege. Eine Koryphäe. Ich kenne den schon.
Der Sie so lange hat hängen lassen?
Ich weiß nicht, wo ich bin.
Die Gänge sehen hier ziemlich rott aus. Wasser läuft seitlich herunter. Es ist stickig. Heiß.
Was?
Es riecht nach Urin. Weiter hinten sehe ich... Was? Schatten vorbeihuschen. Und hinter mir höre ich... Ich weiß nicht, wie ich es eben geschafft habe, an dem vorbeizukommen. Ob er mich verfolgt? Ich hoffe, ich habe nichts getan, was ihn verletzt hat. Hat er mich was gefragt?
Ja? Ja?
Er hat mich gefragt, ob ich Schluss machen wolle. Ist das überhaupt noch dieses Konferenz? Ich höre ein Knirschen in den Wänden, als würden sie gewaltig unter Spannung stehen. Wieder Schritte. Sie kommen näher.
Oh Gott.
Ich bin
beginne wieder zu laufen. Ich laufe schneller, aber sie kommen. Sie kommen näher. Oh Gott. Sie kommen näher. Oh Gott, oh Gott.
Und wir arbeiten weiter. Keinesfalls darf diese Konferenz so enden. Es muss irgendeine Form von Abschlusserklärung geben.
Es wird eine Abschlusserklärung geben.
Lange werden sie über den Abschlusstext streiten.
Den Wortlaut.
Also noch eine Nachtsitzung.
Ich frage mich nur, wie. Die Technik ist ja ziemlich im Arsch. Ich
frage mich, Sabotage?
Merkwürdig. Niemand nimmt mehr von den Mozzarella-Brötchen.
Und kein Kaffee wird mehr getrunken. Kein Wasser geordert.
Sie reden gar nichts mehr.
Manche scheinen zu dösen.
Eine sprachlose Konferenz. Ich höre auch nichts mehr. Wir sind wohl abgeschaltet.
Aber wie kann das...
Wie ist es, Bauer? Der Kalender?
Die Unvermeidlichen von Katrin Röckler. Mit Eva Brunner, Kirsten Hartung, Bettina Kurt, Philipp Haus, Jürgen Wink und Felix von Manteuffel. Sowie Karina Lüttke, Bernd Hörnle und Stark Tobek. Musik Bu Wiget. Ton und Technik Jean Schimschak. Regieassistenz Karina Lüttke. Regie Leopold von Verschür. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos.